Ja, auch ich begrüße euch heute ganz herzlich an diesem Valentinstag. Vielleicht haben einige von euch einander schon Blumen oder Geschenke gemacht, zum Ausdruck ihrem Gegenüber gebracht, dass sie es lieben. Liebesbeziehungen sind immer ein Ausdruck von Verbundenheit und Hingabe. Und dabei ist auch eine Liebesbeziehung immer eine Baustelle. Sich gegenseitig zu vergewissern, dass man einander liebt in Worten und Gesten, das ist wie das Neuverfugen am Fundament dieser Beziehung. Und um Beziehung und Hingabe als Basis von unserem Lebenshaus ging es letztlich auch in den letzten drei Predigten. Wir haben hier als erstes Teil des Fundaments das Vaterherz Gottes. Da wird die Beziehung zu unserem himmlischen Vater der Gegenstand. Und wir sind aufgefordert, etwas aufzugeben, etwas hinzugeben, nämlich unsere falschen Gottesbilder, unsere falschen Vorstellungen. Dann hatten wir das zweite Fundament. Da ging es um die Beziehung zu uns selbst, um die Annahme unserer Identität. Und letztlich geht es damit auch um die Beziehung zu den anderen in der Jüngerschaft. Es geht darum, anzuerkennen, wer man wirklich ist nach Gottes Bild, wozu Gott mich geschaffen hat. Und dass ich mich da hineingebe in diese Identität. Auch bei der dritten Säule ging es letztendlich um Beziehung und Hingabe. Nämlich um das Hingeben von Zeit. Ich pflege im Gebet und im Hören auf Gott meine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und heute wollen wir hier an dieser letzten Säule bauen. Wir wollen gucken, dass die Steine zusammenpassen, die Fugen festsitzen. Denn heute geht es um Jesus Christus, unseren Herrn und König. Und diese ganzen Fundamentsäulen brauchen wir, damit unser Lebensgebäude einen festen Stand hat. Denn es ist ein besonderes Gebäude. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, steht in 1. Korinther 6, Vers 19. Das heißt, in uns wohnt der Heilige Geist. Und ich will, dass sich dieser mit mir gut fühlt. So wie ich mich auch da, wenn ich irgendwo bin, gerne wohlfühle. Da, wo ich wohne, und wenn es nur auf Zeit ist, möchte ich mich wohlfühlen. So wie in einem Feriendomizil zum Beispiel. Wenn wir als Familie mit unseren Kindern in die Ferien an einen Ferienort gefahren sind und eben nicht nur eine Rundreise gemacht haben, sondern an einem Ort Erholungsurlaub machen wollten, dann haben wir kein Hotel gebucht. Denn da hätte ich mich nicht wohlgefühlt. Zwar hätte ich einen gedeckten Tisch gehabt, es hätte jemand anders die Betten gemacht. Ich hätte alle Annehmlichkeiten benutzen können, die Poollandschaft, das Entertainment-Programm, die gesamte Infrastruktur des Hotels. Aber es wären auch meine Freiheiten limitiert gewesen. Ich hätte mich auf Frühstückszeiten reduzieren müssen oder an einen Dresscode halten. Und deshalb haben wir ein Ferienhaus gebucht. Ganz selbstverständlich können wir da in der Küche kochen, im Pool planschen, die Fahrräder, die in der Garage stehen, benutzen und rausfahren. Wenn wir wollen, abends im Wohnzimmer Fernsehen gucken oder die Spiele, die dort zur Verfügung stehen, nutzen. Unsere Urlaubsgarderobe liegt dann in der Kommode oder hängt in den Schränken. Im Bad steht unsere Kosmetik. Also wir benutzen alles ganz genau so, als gehörte es uns. Und so kann ich mich während der Ferienwochen auch wie zu Hause fühlen. Doch in den meisten Ferienhäusern gibt es mindestens einen Schrank oder sogar einen ganzen Raum, der verschlossen ist. Das ist der Bereich, der nur den Eigentümern vorbehalten ist. Da ist mir die Nutzung verweigert. Hier endet mein Verfügungsrecht. Das heißt, es gibt einen Bereich, in dem bin ich nicht eingeladen. Und wie sieht das aus, wenn Jesus uns in die Gemeinschaft mit ihm ruft? Ist mein Lebenshaus auf echte Beziehung mit ihm gegründet? Und welche Qualität hat diese Beziehung? Ist er in meinem Lebenshaus zu Hause oder hat er nur Gastrechte? Wie ein Freund, der mein Haus auf Zeit und eingeschränkt nutzt, so wie ich es auch tue, wenn ich ein Ferienhaus anmiete. Sehen wir uns doch dazu mal den Text aus Lukas 9, den Versen 57 bis 62 an. Es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wo du auch hingehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Aber Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten begraben, gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. In diesen Versen treffen wir auf drei Menschen. Allen dreien ist gemeinsam, dass sie mit Jesus in Kontakt gekommen sind und in ihm etwas Besonderes erkennen. Und grundsätzlich sind sie auch bereit, von ihm zu lernen, ihm nachzufolgen. Und was das heißt, Jünger zu sein, das sagt Jesus dem Ersten, der da proaktiv auf Jesus zugeht. Er sagt ihm, dass die Gemeinschaft mit ihm einen Preis hat. Keinen eigenen Platz zu haben, um sein Haupt abzulegen, bedeutet im übertragenen Sinne: Mir fehlt eine Form von Ruhekissen, ein Hideaway, ein den eigenen Wünschen entsprechender Rückzugsort. Wohlfühlort, Fehlanzeige. Apropos Wohlfühlort. Einer meiner Wohlfühlorte liegt in dem Land, in dem eine ganz typische Kreuzworträtselfrage sucht, wenn sie fragt, wie heißt die Weltmacht mit drei Buchstaben? Weiß das jemand? Ganz genau. In den letzten 4 Jahren wurde diese Weltmacht von einem Mann dominiert, regiert, beherrscht, der America First postulierte. Durch die Politik dieser Herrschaftsfigur veränderte sich mein Wohlfühlort und ich konnte mich dort nicht mehr zu Hause fühlen. Das ist natürlich nur ein schwaches Bild dessen, was es bedeutet, keinen Wohlfühlort mehr zu haben, und entspricht natürlich nicht der Tragweite dessen, wenn Jesus von dem Verzicht fragt. Aber es geht immer darum, dass wir uns selber fragen können: Was sind unsere Bedürfnisse und sind wir bereit, diese aufzugeben? Und was das America First weiter zu tun hat mit diesem Predigttext, sehen wir jetzt. Wir haben eine Reaktionsmöglichkeit, wie man auf den Ruf von Jesus in die Jüngerschaft reagieren kann. Den zweiten Mann, den Jesus beruft, damit dieser sein Reich verkündige, und auch der dritte, haben den einen Wunsch: Sie möchten Zeitaufschub. Sie möchten erst noch was erledigen. Etwas, was den gesellschaftlichen und moralischen Verpflichtungen entspricht, was Ausdruck unserer menschlichen Beziehung ist. Und das scheint uns auf den ersten Blick auch sehr nachvollziehbar. Es entspricht doch dem, wie wir geprägt sind, wie wir erzogen sind und wie wir uns oft verantwortlich fühlen. Ein Abschied, ohne sich zu verabschieden, und ganz grußlos, ist für uns irgendwie befremdlich. Aber was wird hier eigentlich zum Ausdruck gebracht? Der zuletzt geschilderte Nachfolgewillige, wollte zuvor seinen Plan verwirklichen. Er will das Wann und das Wie der Nachfolge bestimmen. Das bedeutet ähnlich wie America first, me first, ich zuerst, ich und meine Belange zuerst. Die Weltmacht mit 3 Buchstaben bin in dem Moment ich. Ich will dann die Herrschaft behalten. Und dann ist mein Credo so wie das von Ludwig dem 14. L'État c'est moi, der Staat, das bin ich. Ich bin dann der absolutistische Herrscher meines kleinen Reiches. In meinen Wunschvorstellungen vereinbaren sich dann die 3 Gewalten, Legislative, Exekutive und Judikative, in mir. Es ist wie bei einem Ferienhauseigentümer, der bestimmt, wer sich wann in seinen 4 Wänden aufhalten darf. Das geht nach seiner Planung, dann, wenn er das Haus nicht selber benutzen will. Und er bestimmt, wie man es benutzt. Er stellt Hausregeln auf, entzieht Bereiche dem Zugriff des Nutzenden und entscheidet nachher auch, ob ordentlich genutzt worden ist oder ob ein Teil der Kaution einbehalten wird. Und solange ich selbst die Krone aufhabe und meinen Herrschaftsanspruch lebe, ist auch Jesus bei mir nur zu Gast. Er ist kein echter Hausherr, er ist ein Ferienhausherr. Zu ausgesuchten Zeiten und in ausgesuchten Bereichen. Fragt euch doch selber mal ganz kritisch: Hat Jesus Zugriff auf jeden Teil meines Lebenshauses? Oder halte ich einen Teil als meinen Herrschaftsbereich zurück? Und nicht, dass ich mir selbst nicht immer wieder auch diese Krone greifen will und herrschen will. Ich weiß für mich, in meinem Lebenshaus gibt es noch eine ganze Menge versperrte Kammern. Und eigentlich wissen wir trotzdem doch aus allen unseren menschlichen Beziehungen auch, es klappt nie, wenn ich ein Ich zuerst postuliere. Dann wird daraus irgendwann ein Ich nicht mehr mit dir oder du nicht mehr mit mir. Liebende Beziehung erfordert Hingabe. Ich gebe etwas. Ich gebe etwas von mir preis. Ich gebe etwas auf. Ich bestimme nicht mehr autark und verhalte mich nicht mehr wie ein Alleineigentümer. Im Ferienhaus hält der Eigentümer das unter Verschluss, was ausschließlich er selbst nutzen will. Da könnte auch die Angst eine Rolle spielen, dass Dinge beschädigt werden können oder missbraucht werden können. Ich selber verfüge physisch über eine ganze Menge Kraft, und wenn ich in so einem Ferienhaus ein Brecheisen fände, könnte ich theoretisch dann auch mal so eine Tür aufbrechen und mir Zutritt verschaffen. Ich habe dann zwar die Macht dazu, aber ich habe nicht das Recht dazu. Anders sieht es aus, wenn mich der Ferienhauseigentümer beauftragt und mir sagt, öffne diese Tür. Dann darf ich Macht ausüben. Und dann ist diese Form der Herrschaft auch legitimiert. Und ich lade euch ein, diese Krone abzusetzen und letztlich dann unserem Herrn Jesus als König zu küren. Jesus, er bezieht sich immer wieder auf seinen himmlischen Vater. Seine Machtfülle ist legitimiert. Bereits bei seiner Taufe wurde seine Identität als geliebter Sohn öffentlich. In Matthäus 3, Vers 17 steht das. Und Jesus ordnet sich selbst auch immer wieder dem himmlischen Vater unter und er ist quasi symbiotisch mit ihm verbunden. Das lesen wir in Lukas 22, Vers 42. Und damit praktiziert Jesus auch einen Regierungsstil, der das göttliche Wesen und die Prinzipien dieses Reiches widerspiegelt. Er ist ein König, dessen Regentschaft auf die wesentlichen göttlichen Züge reduziert ist oder ausgerichtet ist. Und das bedeutet, wir sind dann wieder an dem Punkt beim Vaterherz Gottes. Es geht darum, uns frei zu machen von Sünde und Tod. Und damit ist er auch das beste Beispiel dafür, dass ein König nicht jemand ist, der die Macht missbraucht, sondern manchmal auch der erste Diener seines Staates ist. Das sehen wir daran, wie gehorsam Jesus seinem Vater gegenüber ist und hingegeben. Dass es nicht um seinen Willen, sondern um den Willen des Vaters ging. Er hat das total radikal vorgelebt, was Hingabe bedeutet. Eine Hingabe bis in den Tod, in die Gottverlassenheit. Er zeigt uns damit, er selber war nicht allein verfügungsberechtigt über sein irdisches Leben. Aber die ständige Herausforderung für den Herrschaftsbereich von Jesus sind wir. Das sind wir, die wir diesen Wunsch haben, immer wieder auch eigensinnig zu sein, Herrscher in unserem eigenen Bereich. Und Jesus weiß, dass wir grundsätzlich gerne selbstbestimmt leben wollen. Dass wir über alles das, was uns zur Verfügung steht, nach eigenem Gutdünken eigensinnig handeln wollen. Und das liegt ein Stück weit auch daran, dass wir als Geschöpfe nach Gottes Bild geformt sind. Im 1. Mose 1 wird das deutlich. Uns wird nämlich auch ein Stück Herrschaft übertragen. Gott überträgt uns Verantwortung für unseren Lebensbereich. Und so wie der Eigentümer mir sein Ferienhaus anvertraut, so hat Gott uns diese Erde anvertraut. Und so wie ein Eigentümer mich beauftragen kann, die verschlossene Tür zu öffnen, mich also dazu legitimiert, so kann ich selber Jesus Zutritt gewähren, weil ich weiß, er ist legitimiert und er nutzt seine Macht nicht missbräuchlich. Ihm geht es nicht darum, mein Ego zu brechen, sondern ihm geht es darum, mich zu einem Bürger seines Reiches zu machen. Beim Ferienhaus, da weiß ich, dass ich mich weitgehend wie ein Eigentümer verhalten darf. Und ich weiß auch, dass mir das Haus nicht gehört. Und das gilt es eigentlich auch bei unserem Lebensstil zu erkennen. Denn ich bin eigentlich nur Empfangende. Ich bin nur Geschöpf und ich bin nur zu Gast hier auf dieser Erde. Ich darf alles nutzen, was mir gegeben wurde. Aber es gehört mir nicht. Und deshalb habe ich auch kein Recht, etwas zurückzuhalten. Wenn ich mich dann also frage, warum und wozu bin ich jetzt hier? Warum und wozu habe ich diese oder jene Fähigkeit? Dann führt mich auch diese Frage wieder zu dem Auftrag, der in unserem Ausgangsbibeltext in Vers 59 stand, dem Auftrag, Gottes Reich zu verkündigen. Und wenn dieser Auftrag Teil des göttlichen Bauplanes für mein Lebenshaus ist, dann hilft es mir, wenn ich meinen Blick richte auf Beispiele, die mir Mut machen können und zeigen, wie dieses vierte Fundament, diese Beziehung zu Jesus und das Leben dieses Auftrages stabil gestaltet werden kann. Und dazu habe ich einen Text aus Markus 1 mitgebracht. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus. Die beiden waren im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, ihm nachzufolgen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Was macht Jesus hier? Er beruft hier zwei Brüderpaare, die ihm nachfolgen sollen. Für sie hat er einen Auftrag. Perspektivisch sollen sie für ihn als Menschenfischer arbeiten. Und anders als in Lukas 9 wird uns nicht davon berichtet, dass diese Leute erstmal ihre eigene To-Do-Liste abarbeiten wollten, sondern ihren Arbeitsplatz, ihre Ursprungsfamilie zurückließen. Und mit Sicherheit fehlte dem Zebedäus die Arbeitskraft seiner Söhne und er musste noch mehr Tagelöhner einsetzen. Bestimmt war das auch Jakobus und Johannes bewusst, aber es hinderte sie nicht. Sie legten ihre Netze aus den Händen. Sie sicherten also nicht mehr ihre Existenz mit ihrer eigenen Hände Arbeit. Sie verzichteten auf den gewohnten Broterwerb, auf ihr Sozialleben mit Familie, mit den Kollegen, ihren Status, auf die Dorfgemeinschaft, auf etliches. Und hier drin sehen wir dann die zweite Reaktionsmöglichkeit. Das Annehmen von Jesu Ruf und das Fallenlassen der Netze. Und das verändert letztendlich ihre Identität. In der Wahrnehmung der anderen waren sie jetzt nicht mehr in erster Linie Fischer. Ihre Identität ist nun nicht mehr nur durch ihr Handwerk und ihre Herkunft bestimmt. Vom Fischer und Sohn des Zebedäus wurden sie zu jemand von Jesu Leuten. Als solche wurden sie wahrgenommen und angesprochen. Und sie sind damit herausgefordert, diese Identität zu leben. In Matthäus 26, in den Versen 69 bis 75, wird berichtet, Petrus saß draußen im Hof und es trat zu ihm eine Magd und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne diesen Menschen nicht. Wir wissen, wie der Text weitergeht. Wir kennen noch das dritte Leugnen, die Szenerie nach der Kreuzigung. In dem Zeitpunkt, als sie berufen wurde, war Jesu Wahrnehmung noch auf ihr Potenzial gerichtet. Und die Wahrnehmung der anderen ist mittlerweile auf ihre neue Identität gerichtet. Und mit dem, wie Jesus sich das Potenzial der Leute anguckt, knüpft er an seinen Bauplan für das jeweilige Leben an. Im Falle von Petrus hat er an die Fähigkeit des Fischens angeknüpft. Jesus hatte bereits diesen Auftrag, ihn zum Menschenfischer zu machen, vor Augen, will aber trotzdem Andreas und Simon Petrus erst dazu ausbilden und sie vorbereiten. Sie gehen bei ihm also in die Lehre, genauso wie es im Mittelalter war. Da hat der Lernende im Haushalt des Lehrmeisters gelebt und gelernt. Und damit stand auch da der Wissenstransfer nicht losgelöst von der Beziehungsarbeit. Und genauso ist das in der jüngerschaftlichen Ausbildung. Wir stehen in einem Geflecht von Beziehungen, in einer Synthese von Leben und Arbeiten. Und genauso bringen wir dann auch das mit, was uns an Beziehungsgeflecht ausmacht und sind auch da gefordert, das zu nutzen. Simon und Andreas bringen ihre brüderliche Beziehung mit, genauso wie das auch Jakobus und Johannes tun. Und dann haben sie noch die jeweiligen Beziehungen zu ihrem Vater Zebedäus, die Beziehung zu Jesus und letztendlich auch noch die Beziehung der Jünger untereinander. Und in diesem Zusammensein, in diesem Beziehungsgeflecht und dieser engen Beziehung mit Jesus erleben sie dann immer wieder Zeichen und Wunder. Sie erleben das, was Jesus alles möglich war. Und Jesus knüpft da ganz oft an dem Bereich an, in dem die Jünger sich eigentlich kompetent fühlten. Das sind dann die Geschichten, wo, wenn du mal die nächste Folie nimmst, wo Jesus sie dann auffordert, auf den See hinauszufahren und sie eigentlich ja schon das gemacht haben und nichts gefischt haben. Und sie haben dann immer wieder die Möglichkeit, dass sie einen Vorgeschmack dessen erfahren, was das Reich Gottes umfasst. dass ihr eigenes Know-how und ihr eigenes Können begrenzt ist und dass sie lernen dürfen zu vertrauen. Und dann lernen sie, dass sie merken, Jesus weiß es doch viel besser. Er schickt sie auch nach dieser erfolglosen Fischtour erneut aufs Meer. Und was mich daran immer wieder beeindruckt, ist, dass Petrus ihm zwar sagt, wir haben hier schon gearbeitet, aber nicht anfängt zu diskutieren, so nach dem Motto, wer von uns beiden ist denn nun hier der Fischer, ich oder du? Sondern, dass er sich dem unterwirft, dass er die Autorität von Jesus als den, der es besser weiß, der die Adlerperspektive hat, anerkennt. Und Petrus erlebt, dass er, wenn er Jesus vertraut, den größten Fang macht, der zu machen ist und nicht nur mit dem Nötigsten versorgt wird. In den ganzen Schilderungen wird immer erzählt, dass die Netze dann wirklich zum Bersten voll sind. Und das entspricht der Zusage Gottes an uns. Wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, dann folgt alles andere zur rechten Zeit. Wir müssen dann nur die Priorität richtig setzen. Ich habe in meinem Leben auch schon einige dieser Erfahrungen machen dürfen. Dass, wenn ich Gott zuerst machen lasse, es gut ist. Und trotzdem ist das noch nicht zum Selbstläufer geworden. Und genau deshalb, weil ich selber auch so oft scheitere, ist mir Petrus so sympathisch. Ich sehe diese vielen tollen Gottesbeziehungen, die er gemacht hat. Diese vielen Fischzüge, die er erlebt hat und die Wunder von Jesus. Und trotzdem schaffte er es manchmal nicht, seinem Auftrag gerecht zu werden, das Reich Gottes zu verkündigen. Und zwar so weit, dass er sich selbst verleugnet. Wir hatten den Text vorhin. Und jedes Mal leide ich mit, wenn ich sehe, wie Petrus da scheitert. Und Petrus ist da nicht so konsequent. Er marschiert auch nicht nach der Kreuzigung einfach weiter und baut am Reich Gottes und erfüllt seinen Auftrag, sondern auch er geht erstmal wieder zurück zu seinem ursprünglichen Handwerk. Er pflegt zwar noch die Gemeinschaft mit den anderen Weggenossen, aber er sucht letztendlich auch eine Zuflucht nach einem Bereich, den er selbst beherrschen kann. Er fischt und macht wieder frustrierende Erfahrungen. Dann haben wir hier den nächsten Text. Das Zurück ins alte Leben entsprach halt nicht seinem Auftrag. Aber Petrus hat auch mit dem Auferstandenen nochmal erlebt. Er darf wieder erneut auf Fischzucht gehen. Und wenn Jesus ihm sagt, wo und wie, dann funktioniert das. Und Petrus erlebt was ganz anderes Wichtiges noch. Dass er nach diesem Rückschritt nicht von Jesus aufgegeben wird, sondern eine neue Chance erhält. Jesus zieht den Auftrag nicht zurück. Und es kommt auch nicht der Vorwurf, ne, jetzt hast du nun 3 Jahre intensiv mit mir gelebt und du hast scheinbar immer noch nichts gelernt. Nein, vielmehr zeigt sich Jesus mit seinem liebevollen Wesen auch hier. Er ermöglicht Petrus noch mehr Lernerfahrung, noch mehr Vertrauensausbau, damit dieser dann seiner Bestimmung gemäß leben kann und die Konsequenzen, die dann seine Nachfolge bedeutete, auch tragen konnte. Und deshalb, weil Jesus mir den Freiraum gibt zum Lernen und mich so sehr liebt und auch nicht mit Gewalt sich Zutritt in meine verschlossenen Kammern verschafft, sondern mich Erfahrungen sammeln lässt, die es mir möglich machen, ihn über meine Ressourcen, meine Fähigkeiten zu verfügen, lassen mich ihn als König anerkennen. Das ist dann meine persönliche Königskür. Denn eins ist total klar, und das steht schon in Timotheus, im 1. Timotheus 6, Vers 15. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und vielleicht hat Jesus auch dir heute in dieser Predigt gezeigt, dass es noch Bauarbeiten gibt, dass du noch eine Baustelle bist, dass an deinem Lebenshaus noch gebaut werden muss, dass vielleicht manchmal auch hier am Fundament noch der ein oder andere Stein fehlt, hier oben fehlt zum Beispiel einer, oder dass nochmal frisch verfugt werden muss, damit wir hier 4 Säulen haben, die nachher auch wirklich tragfähig sind. Ich kann dich echt nur auffordern, Gib Jesus den Generalschlüssel zu deinem kompletten Haus. Lass ihn dein Architekt, dein Bauleiter, dein Innenausstatter sein. Und das ist egal, ob du erst ein ganz paar Tage ihn kennst und mit ihm unterwegs bist oder schon seit Jahrzehnten. Wir sind alle wie ein Haus. Da ist immer irgendwas instand zu halten, zu optimieren. Das Ziel ist, dass wir ein echter Tempel, ein echtes Wohlfühl-Zuhause für den Heiligen Geist sind. Und das verändert dann unseren Lebensstil. Das verändert meinen, deinen und den von uns als Gemeinde. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt in der Rolle von Petrus am Feuer säßen? Was würde die Magd sagen? Würde sie uns als jemand aus der Petrusgemeinde erkennen? Gelten wir als Jünger, als das Gefolge des Herrn und Königs der Könige? Wir als Gemeinde sitzen ja manchmal zusammen wie Bauarbeiter. Und zwar klischeehaft wie Bauarbeiter in ihrem Bauwagen, ihre Pause genießend, ihr Bier trinkend und miteinander schwätzend. Das ist aber nicht das, was unser Auftrag ist, wozu wir ein gutes Fundament bauen. Wir sind beauftragt, die Ärmel hochzukrempeln, zusammenzutragen, was wir an Baumaterial und Werkzeug in die Hände bekommen haben und uns dann hinzugeben, damit sein Reich komme und sein Wille geschehe.